Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Bevor es mit dem Thema da weitergeht, sag ich etwas zu einem ganz anderen Thema. Das mache ich wahrscheinlich heute und die nächsten dreimal auch noch bis zur Sommerpause. Zum völlig anderen Thema, aber ich habe gedacht, doch, ich glaube, passt hier hin, muss hier gesagt werden, nämlich das Thema Finanzen. Wir haben seit kurzem die Halbjahreszahlen, wie sich unsere Einnahmen entwickeln, und danach habe ich gedacht, ja, vielleicht merkt ihr, dass wir eine Kirche sind, die nicht so oft über Geld reden, aber jetzt reden wir mal wieder darüber. Wir sind eine spendenfinanzierte Kirche, das wissen viele von euch. Viele von euch wissen auch, dass wir vor einem Jahr noch im Cinemax waren und dort unsere Gottesdienste hatten. Und der Umzug hierhin über einen kleinen Umweg über den CVM hat natürlich auch Geld gekostet. Wir mussten ein paar Anschaffungen machen und so weiter. Gleichzeitig, das merken die, die schon lange da sind, auch, wir sind hier weniger Leute, als wir im Cinemax waren. Und das merkt man dann so ein bisschen bei dem, was Leute so spenden. Wir leben ja nur von Spenden. So, also deswegen liegen seit einiger Zeit die Spenden niedriger als die Ausgaben. Im Halbjahresbericht der Kasse kann man das sehen. Und ohne jetzt Panik machen zu wollen, aber das kann man natürlich nicht ewig so machen, ne? Dann läuft man auf so ein Minus zu. Und dann muss man irgendwann einsparen, wo es weh tut. Auf der anderen Seite sind wir gerade in so einer Phase, wo vieles neu ist, wo auch Aufbruchstimmung ist. Die Teens und die Jugendlichen starten durch. Wir eröffnen demnächst keine großen, aber doch größere als bisher Räume in der Innenstadt. Sobald ihr könnt schon mal in der Gerberstraße 8 so an die Scheibe klopfen und da reingucken. Gerberstraße 8. Wenn einer da ist, dann ist auch die Tür offen, dann könnt ihr reinkommen. Sobald das fertig ist, zeigen wir euch ein paar Bilder oder machen so eine kleine Eröffnung. Also was ich sagen will, es kommen neue Leute dazu. Es herrscht gleichzeitig auch so ein bisschen Aufbruchstimmung. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn du das bisher noch nicht machst, aber denkst, ich finde das eigentlich gut, ich könnte das auch unterstützen, dann wäre jetzt so eine Zeit, wo wir tatsächlich auch Unterstützung brauchen können. Auf der Homepage findest du unsere Bankverbindung. Kannst mich auch einfach anquatschen, wenn du mehr Infos brauchst. Und wenn du, manchmal sagen uns Leute, ja, ihr redet ja kaum über Geld, wusste ich gar nicht, dass ihr welches braucht. Ja, jetzt wisst ihr es. So, diesen kleinen Spruch werde ich vielleicht noch öfter machen demnächst, vor der Sommerpause. So, jetzt aber zu diesem Thema. Es ist schon ein Weilchen her, dass wir uns das letzte Mal mit diesem Thema beschäftigt haben. Waren zwischendurch zwei andere Sachen. Mit diesen dunklen Seiten Gottes. Oder mit diesen vielleicht dunklen Seiten Gottes. So muss man das sagen. Wir betonen ja und sagen das sehr oft und glauben das auch, Gottes Wesen ist Liebe. Und diese Reihe fragt sozusagen aus verschiedenen Perspektiven, wirklich, ist das so? Heute diese Redewendung, die anderen Seiten, wenn man da sagt, dass jemand andere Seiten aufzieht, dann meinen wir ja, dass jemand sagt, ich kann auch ganz anders. Ich bin zwar so, aber ich kann auch ganz andere Seiten aufziehen. Und das kann man bei Gott fragen. Zieht der manchmal andere Seiten auf? Im Speziellen fragen wir heute, zieht Gott in den biblischen Texten manchmal andere Seiten auf? Wir beschäftigen uns heute mit der Frage, wie wir mit diesen Texten umgehen sollen, im Alten Testament, aber teilweise auch im Neuen, wo Gott direkt oder indirekt Gewalt anwendet oder anordnet, ausübt. Ich mache mal ein paar Beispiele. Fast alle Kinder lieben die Geschichte der Arche Noah. Wir hatten auch so ein Spielzeugsatz, so Holzspielzeug mit so Tieren drauf und so. Bei unserer Packung Arche Noah Spielzeugkiste fehlten die Leichen, die im Wasser treiben. Ist auch unschön in einem Kinderzimmer, ne? Also diese Geschichte ist schön. Gleichzeitig wird da die Menschheit ertränkt. Anderes Beispiel. Abraham versucht, Gott noch aufzuhalten, aber es fallen dann Schwefel und Feuer vom Himmel und Sodom und Gomorra werden vernichtet. Anderes Beispiel. In der Nacht, in der das Sklavenvolk der Israeliten von Gott befreit wird, in dieser Nacht, dieser Befreiungsnacht, eine wunderbare Nacht, weinen in ganz Ägypten Familien um ihre Erstgeborenen und am nächsten Morgen muss kleinen Schwestern erklärt werden, dass der ältere Bruder jetzt an einem besseren Ort ist. Das steckt alles in diesen Geschichten. Die sterben als Druckmittel, damit der Pharao nachgibt. Eine andere schöne Sonntagsschulgeschichte, die Sache mit Jericho und die ziehen da drum rum und blasen den Trompeten und dann fallen die Mauern von Jericho ein. Ich weiß nicht, ob man in der Sonntagsschule den letzten Vers der Story vorliest. Sie erschlugen nach dem Befehl des Herrn alles, was in der Stadt lebte, mit dem Schwert. Männer und Frauen, Kinder und Alte, Rinder, Schafe und Esel. Also wenn man das, dann kannst du dich fragen, lebe ich lieber 2015 in einer Stadt in Syrien, die vom IS erobert wird, oder in Jericho? Also wenn man sich mal überlegt, was da jetzt passierte. Elia gewinnt eine Wette gegen 450 Baalspriester und danach bringt er sie alle eigenhändig um vor dem nächsten Termin. Da steht jetzt nicht ausdrücklich, dass Gott das so gewollt hat, aber er tut es in seinem Namen. Keiner von uns würde gerne Elia begegnen. Letztes Beispiel kommt jetzt aus dem Neuen Testament, damit man merkt, auch da gibt's das natürlich vielleicht nicht so oft mehr, aber doch. Zwei Leute verkaufen ein Grundstück. Wir sind in der ersten jungen Gemeinde, die da entstanden ist. Und sie spenden einen Teil dieses Geldes, aber nicht alles. Sie sagen aber, es wäre alles. Also sie heucheln so ein bisschen ihre Spendenbereitschaft vor und beide sterben dann, als Petrus sie mit ihrer Heuchelei konfrontiert. Es wird als Gericht Gottes verstanden, dass die da so plötzlich umfallen, dieses Ehepaar. Dieses Beispiel hat übrigens nichts mit der Vorrede von vorhin zu tun. So, in einer schönen Folge von Hossa Talk, da sitzen ja zwei, die diskutieren da über lauter solche schwierigen Fragen und man kann da anrufen und Fragen stellen, so ein Podcast, ja. Da hört ihr jetzt die Frage von Anna zu dieser Thematik. Hört mal zu, wie sie das formuliert.
Hallo, hier ist Anna aus Berlin. Schöne Ansage, Jay. Jetzt, wo wir uns persönlich kennen, kann ich ja auch mich mal trauen, hier anzurufen. Und zwar habe ich als erstes mal eine Frage, die da wäre, tötet Gott? Und wenn ja, warum tut er das? Und muss ich dann nicht irgendwie Angst vor ihm haben? Und wenn nicht, was sollen mir dann all die Geschichten im Alten und ich glaube sogar im Neuen, wenn ich mich nicht täusche, sagen, in denen Gott direkt oder indirekt tötet?
Genau, ich halte diese Frage von Anna nicht nur jetzt so für, ja, wenn man sich mal mit der Bibel beschäftigen will, so eine Randfrage, die man mal bereden kann, sondern für eine in unserer Zeit echt zentrale, fast politisch wichtige Frage. Denn seit einiger Zeit hat es unsere Welt ja wieder vermehrt mit religiöser Gewalt zu tun. Ich lese gerade dieses Buch von einem Engländer, aber er ist auch Oberrabbiner gewesen. Ein intellektueller, gelehrter Autor, also schlauer Mann, so, Jonathan Sacks. Und er macht deutlich in seinem Buch, wo es um religiöse Gewalt geht, dass in unserer schnell sich verändernden Welt aus Angst und, sagen wir mal, ungerechter Verteilung von Ressourcen und noch ein paar anderen unheimlich schnell Hass und Gewalt und aufeinander wird und Konflikt. Und er sagt, die Religion könnte wie nichts anderes dem entgegenwirken, aber sie kann auch Hass und Gewalt noch multiplizieren, je nachdem, wie sie dazu steht. Und deswegen sagt er, die Religionen, er redet von Christentum, Islam und dem Judentum im Besonderen, also diesen dreien im Besonderen, er sagt, wir müssen unsere Hausaufgaben machen, wir müssen theologisch arbeiten und jede Religion muss diese Frage stellen, tötet Gott? Wie antworten wir darauf? Nein, nur manchmal, früher mal, bisweilen, aber nur im letzten Notfall? Oder wie antworten wir darauf? Wenn er das nicht tut, und das ist seine Aussage, nicht in Gottes Namen, not in God's name, kann unsere Religion das sagen? Nein, tut Gott nicht. Kann unsere Religion sagen, niemals wurde zu Recht im Namen Gottes Gewalt ausgeübt? Zu Recht? Ja, nur wenn man das sagt, dann muss man sich mit diesen Texten beschäftigen, die ich eben angedeutet habe. So, und das will ich jetzt machen. Natürlich nicht mit jedem einzelnen Text, sondern sehr überblicksartig. Ich mache das in zwei Teilen. In einem ersten Teil werde ich drei Möglichkeiten nennen, wie man mit diesen Texten so ganz grob umgehen kann. Nur eine der Möglichkeiten finde ich die richtige. Es wird also mindestens deutlich werden, welchen Umgang ich für sinnvoll halte. Und dann will ich in einem zweiten Teil das an einem Text exemplarisch mal machen. Einen ganz bekannten Text mit euch anschauen, in dem Gewalt eine Rolle spielt und das mal darauf anwenden. Ich freute mich schon länger auf die Predigt. Im ersten Teil wird es, glaube ich, so ein bisschen spannend, hier und da, an einer Stelle. Manchmal werdet ihr vielleicht auch denken, oh, so sieht er das, okay. Also habt ihr was zum Kauen nachher. Und bei dem anderen, dieser Text, ich finde den, also da, am Schluss kommt etwas, das kann dir Hoffnung machen für die nächsten 10 Jahre oder den Rest deines Lebens. So, also gut. Jetzt der erste Teil. Wir schauen, wie kann man mit diesen Texten umgehen? Was sind so die drei groben Möglichkeiten? Die erste Möglichkeit ist, die Texte, die, was soll das jetzt bedeuten, ja, die so irgendwie so gewalttätig da so manchmal daherkommen, die nehmen wir einfach nicht ernst. Sondern wir nehmen nur die Texte, wo Gottes Liebe irgendwie so ist, die nehmen wir ernst. Da orientieren wir uns dran, ja? Also, die schwierigen erklären wir einfach für nicht relevant. Das wäre erste Möglichkeit. Der prominenteste Vertreter, oder vielleicht, den kennt keiner mehr heute, der konsequenteste Vertreter war Markion, erstes Jahrhundert, frühe Kirche. Und der hat so eine Bewegung innerhalb der Christenzeit so gegründet, wo er gesagt hat, das komplette Alte Testament lehnen wir ab. Markion, ja, der hat gesagt, der Gott, von dem im Alten Testament die Rede ist, ist nicht der Vater Jesu Christi, es ist ein anderer. Und da, wo ihm das im Neuen Testament begegnet ist, da hat er auch den Rotstift angelegt. Also es war übrigens der Erste, der so eine Art Kanon gebildet hat. Ja? Also der gesagt hat, das sind die Bücher, die gehören zur Bibel, zu seiner. Und das waren die Paulusbriefe oder ein Teil davon, 10 Stück, glaube ich. Und ein Lukas-Evangelium, aber so ein zensiertes Lukas-Evangelium. So. Also, das wäre Möglichkeit 1. Das ist natürlich jetzt die krasseste Form, wie er das gemacht hat. Ne? Aber ich fürchte, das machen wir manchmal unbewusst gar nicht so anders. In abgeschwächter Form erklärst du einfach einige Texte zu heiligen Texten, die dir gefallen. Und die anderen reißt du natürlich nicht raus aus der Bibel, aber du blendest sie so ein bisschen aus. Ich glaube, die erste Variante ist tatsächlich eine, in die wir oft reinrutschen. Man könnte ja mal gucken, wie oft predigt man eigentlich in der City Church über solche Texte. Und man würde wahrscheinlich merken, wow, nicht so oft. Ohne dass wir es merken. Ich halte Möglichkeit 1 aber für keine gute Idee. Ja, nicht alle Texte in der Bibel haben für unseren Glauben das gleiche Niveau, aber sie sind alle Teil dessen, was wir Heilige Schrift nennen. Also das ist nicht die Möglichkeit, die ich euch empfehle. Eher die, wo ich sage, pass mal auf, wo oft wir das machen, ohne dass wir es merken. Zweite Möglichkeit, wir versuchen, diese Texte, die irgendwie so fremdartig sind, sage ich mal, und die Texte, die uns so gut tun, von Gottes Liebe und so. Wir versuchen, das beides in Gott zusammenzudenken. Liebe und Strafe, Gnade und Gericht, beides in Gott zusammenzudenken. So. Und zwar so, dass man zum einen irgendwie den Grund für diese Schwierigkeiten nicht in Gott sucht, sondern im Menschen. Also das klingt dann ein bisschen so, ja, die Bosheit war wohl anscheinend so groß, dass Gott keine andere Möglichkeit hatte. Das machte Gott auch nicht gerne, aber er konnte halt nicht anders. Irgendwie hatten die das wahrscheinlich auch verdient, wie das jetzt mit den Erstgeborenen da in Ägypten und den kleinen Schwestern. Naja gut, das ist halt manchmal so das Kollektiv. Ne? Das, so. Also man sucht irgendwie eigentlich aber in der Bosheit des Menschen den Grund. Und dann sagt man natürlich gleichzeitig, heute handelt Gott aber nicht mehr so. Aber natürlich ist er derselbe Gott von Noah, Saul, Elia ist derselbe Gott wie von Jesus Christus. Aber genau deshalb ist Gott ja Mensch geworden oder ist Jesus Christus am Kreuz gestorben, um uns vor diesem Zorn Gottes zu retten, sozusagen. Also wäre das nicht, dann wären wir diesem Zorn Gottes, der ab und zu Tote verursacht, ausgesetzt. Aber das Kreuz, Jesus stellt sich sozusagen mit seinem Kreuz dazwischen und so hält jetzt auch das Kreuz diese beiden Texte, diese ganz schönen Texte und diese Texte, die uns nicht so gefallen, zusammen. So. Das Gottesbild ist in konservativen Kreisen recht verbreitet. Schwierigkeit ist halt da, die innere Ambivalenz, die man aushalten muss, dass uns sozusagen Gott vor sich selber schützen muss. Gott ist da in sich gespalten. Er liebt uns, aber er kann uns nur in Christus gnädig sein. Sonst würde er uns vernichten. So, das Gottesbild empfehle ich allen Eltern, die finden, dass in der Erziehung so ein klein bisschen Angst vielleicht auch ein guter Motivationsverstärker ist. Also damit kann man ja schön was machen, ne? So, also das ist eine Denkmöglichkeit. Müsst ihr gucken, ob das für euch passt. Die dritte Denkmöglichkeit ist jetzt die, die für mich passt und die ich euch ein bisschen ans Herz legen will. Sie hat ganz wesentlich mit unserem Verständnis der Bibel zu tun und sie erfordert ein paar Entscheidungen, die manchmal auch Umdenken erfordern. Also, erste Überzeugung ist, die mein Denken leitet, es gibt einen Ort, an dem sich Gott gezeigt hat, wie er wirklich ist, letztgültig gezeigt hat, sagen wir mal so, und das ist Christus und das ist besonders Christus am Kreuz. Das ist der Ort, an dem ich erkenne, wie Gott ist. Die Grundlage meines Glaubens ist also nicht die Bibel, sondern Christus, wie ihn die Bibel bezeugt. Das ist nicht genau das Gleiche. Wie Christus, wie ihn die Bibel bezeugt. So, das muss ein glaubender Christ jetzt für sich klären. Ist das auch meine Überzeugung? Ja? Will ich mein Gottesbild, mein Denken über Gott, ganz und gar an Christus festmachen? Will ich das? Glaube ich, dass Gott so ist, wie Jesus Christus ihn verkündigt hat? Und dann, Jesus Christus war ein Opfer von Gewalt, kein Täter von Gewalt. Jesus war ein Sterbender, kein Tötender. Das ist unübersehbar. So, das ist die Entscheidung. Die kann manchmal für Menschen wie eine Bekehrung sein, nämlich vom bibelgläubigen Christen zum christusgläubigen Christen. Plötzlich wird da Christus zur Mitte der Schrift. Ja, die ganze Schrift ist wichtig, aber Christus ist der Maßstab, an dem ich die auslege. Man nennt das den hermeneutischen Schlüssel. Könnt ihr auch wieder vergessen, das Wort, aber ich wollte ein bisschen angeben. Also, hermeneutischer Schlüssel. Christus, die Mitte der Schrift. An ihm messe ich als Christ, verstehe ich diese Texte. Die müssen alle an Jesus vorbei. So, und dann lese ich zum Beispiel, ich sage heute ein paar provokante Dinge, dann lese ich von der Eroberung Jerichos, da, wo die alle dann niedergemetzelt werden zum Schluss, ja. Und ich blende das nicht einfach aus, ich sage nicht einfach, oh, wie archaisch, blutrünstig, das hat mir nichts mehr zu sagen. Nee, aber ich lese sie in dem Glauben, dass ein Jesus von Nazareth, wäre er dabei gewesen, dem Aufruf nicht gefolgt wäre. Er hätte gesagt, nicht in Gottes Namen. Es ist nicht denkbar, dass Jesus Christus, den ihr im Neuen Testament lest, sagt, ja, manchmal schon, manchmal machen wir mal Frauen und Kinder. Nee. So. Also da ist Jesus Christus der hermeneutische Schlüssel. Wie Gott ist, mache ich also stur an Jesus Christus fest und nicht daran, dass Josua da blutgetränkte Straßen anordnet. Diese Geschichte übrigens, ich tue ja gerade ein bisschen Unrecht, diese Geschichte will nicht von einem Blutbad erzählen, sie will von Rettung erzählen, aber gut. Das bedeutet jetzt natürlich in der Konsequenz, das merkt ihr jetzt vielleicht, ach so, ich wollte noch zweimal klicken, so der hermeneutische Schlüssel, ja, ich werte dann Texte, was sie mir über Gott sagen, verschieden, weil ich Jesus da in die Mitte nehme. Jetzt rechne ich damit, also das hat Konsequenzen für mein Bibelverständnis, ich rechne jetzt damit, dass mir mancher Text in der Bibel nicht nur etwas darüber sagt, wie Gott ist, sondern auch etwas darüber sagt, wie Menschen dachten, dass Gott ist. So wie das übrigens immer der Fall ist, wenn ein Mensch etwas über Gott sagt. Wenn ihr jetzt mich reden hört, dann hört ihr, was ich denke, wie Gott ist. Das ist noch etwas anderes, als wie Gott wirklich ist wahrscheinlich. Ja? Also in diesem Buch der Bibel, da redet Gott so und da machen sich Menschen Gedanken über Gott. Sie reflektieren Gott. Und diese beiden Dinge vermischen sich. Das ist übrigens kein Nachteil dieses Buches, sondern das Wunderschöne an diesem Buch. Die vermischen sich. Offenbarung von Gott und Gedanken über Gott. Und diese Gedanken sind menschlich und von der Zeit geprägt. Natürlich, weil es menschliche Gedanken sind. Die werden sogar innerhalb der Bibel selbst gesagt und dann werden sie kritisiert und revidiert und verändert. Also mal ein kleines Beispiel, was überhaupt nichts jetzt mit diesem Thema Gewalt oder so zu tun hat. Es gibt den Gedanken in der Bibel, da sagt jemand, viele, Gott ist so. Er bestraft die Sünder und er belohnt die Gerechten. Aussage, biblische Aussage. Und dann gibt es Hiob, der sagt, nein, stimmt verdammt nochmal nicht. Ich bin nämlich ein Guter und ich erlebe hier Strafe. So. Und diese beiden stehen einfach nebeneinander. Hier ein Gedanke über Gott und hier einer, der was anderes sagt. Und wieder ein anderer und wieder ein anderer. Die Bibel macht das selbst. Gott reflektieren. So, Wenn du dein Gottesbild ganz konsequent an Christus festmachst und sagst, da hat er sich gezeigt, wie er wirklich ist, dann kannst du ziemlich entspannt damit umgehen, dass die Geschichte, die Bibel auch geschichtlich ist, historisch geworden ist, menschlich. Du musst das dann nicht einfach die Texte, die dir nicht gefallen, ignorieren oder sie irgendwie nivellieren und irgendwie zusammenbringen, so, sondern du kannst sagen, es ist okay, dass Menschen ihre Gotteserfahrung in einer Zeit machen, in der Menschen ganz anders über die Welt dachten als wir heute. Ein Beispiel zu dieser Frage, wenn da Krieg gewonnen wird und dann heißt es, dass das ganze andere Volk da vernichtet werden soll. Der Bann wird ausgesprochen, ja? Also, in der Antike waren Kriege zwischen Völkern, also im Denken der antiken Menschen, waren Kriege zwischen Völkern immer auch Kriege zwischen den Göttern dieser Völker. So dachte man. Ja? Das war sozusagen war ein Krieg immer auch ein heiliger Krieg irgendwie. Und wenn jetzt das Volk siegte oder eine Niederlage hatte, dann war das immer auch was Gottgewolltes, was hier passierte im Denken der Menschen. Gott hat jetzt gegen dieses Volk gesiegt. Oder, wenn es nicht gesiegt hatte, gegen unser eigenes Volk sich gewandt, uns nicht geholfen. So. Also wenn du so darüber denkst, wenn Krieg ist, ja, wenn du denkst, das geht ab, wenn Krieg ist, dann passiert auch da oben was, in der anderen Welt. Dann denkst du natürlich auch anders über Kriegsrecht. Dann sind ja die anderen die, die sich unserem Gott entgegengestellt haben. Und das spiegelt sich in diesen Texten. Eine völlig andere Zeit. Und so lese ich dann das heute in meiner Heiligen Schrift, dass Gott Völker vernichtet. Als ob das gut wäre und normal wäre. Nein, ist es nicht. Ich behaupte sogar, war es für Gott auch noch nie. Es ist aber unfair, wenn ich mein Denken heute einfach nehme und das an diese Texte anlege und sage, na ja, das sind ja nur so archaische Texte. Die kann ich einfach ganz vergessen. Es ist auch schade, weil diese Texte heilige Texte sind. Und ganz andere Dinge transportieren, die für uns wertvoll sind, als die, an denen ich mich jetzt ja gerade störe, die ich gerade so herausziehe. Ne? Diese Texte sind über lange Zeiträume entstanden. Also die Geschichtlichkeit, sage ich jetzt noch was zu. Also ihr dürft euch das ja nicht so vorstellen, dass da jemand neben dem Ereignis steht und protokolliert. Noah ist nicht abends auf Sonnendeck, sondern Arche geklettert und hat ein bisschen Bibel geschrieben. So sind diese Texte ja nicht entstanden. Diese Entstehung der Texte wird seit Jahrhunderten, das ist übertrieben, seit einem Jahrhundert erforscht, so, und man kann nicht alles rekonstruieren heute, wie ist das gewesen, ja, aber vieles. Manches bleibt auch im Dunkeln. Und dann sieht man, dass zum Beispiel, ich bringe jetzt wieder ein Beispiel, um vielleicht diese kriegerischen Sachen so ein bisschen zu erklären, manche dieser Texte, wo der Erzfeind bitter bestraft wird, in Zeiten entstanden sind, viel späteren Zeiten, wo das Volk selbst unter starker Unterdrückung litt, im Exil ist. Ahnt ihr, was ich andeuten will? Also ich mache es jetzt mal in einem Bild. Stell dir vor, du gehörst zu einer Nation, die deren Fußballmannschaft in der Weltmeisterschaft kläglich ausgeschieden ist. So vom Platz gefegt, ohne jede Chance, ist jetzt rein fiktiv. Und in der Zeit, dieser Zeit der Unterlegenheit, wo sich es auch nachher nicht ändert und die Mannschaft bleibt schlecht über Jahre und die Welt lacht und ja, da erinnerst du dich an oder da erinnert man sich in dieser Nation an die glorreichen Zeiten. Vor Jahren damals, ja, da war unsere Mannschaft überlegen. Und es entstehen Lieder und es entstehen Texte und in liest man von dieser Zeit und diese Texte sind so formuliert, dass man vor unserer Mannschaft zitterte. Dass unser Angriff sie im Sturm überrollte. Dass unsere Abwehr ein Bollwerk war. Unsere Flanken waren von tödlicher Präzision. Unsere Torschützen waren gnadenlose Vollstrecker. Und Gott war auf unserer Seite. So, möglicherweise war das damals ein normales Fußballspiel. So, also, mindestens darf man das fragen, wenn man die Texte analysiert. Habe ich hier sachliche Berichterstattung? Einfach sachlich, so genau war das. Oder habe ich hier eine alte Geschichte, die mündlich überliefert wurde, dann in Text geflossen ist, dann wird sie redigiert, dann wird sie verändert und irgendwann, und das innerhalb einer Volksgemeinschaft, die schon lange, und das war beim Volk Israel so, unter Unterdrückung leidet und sich an diesen Gedanken klammert. Gott lässt uns nicht im Stich und er hat uns noch nicht im Stich gelassen. Gegen die anderen auch. Ja? Also, ich habe eben schon gesagt, diese Geschichten, Arche Noah, das ist keine Vernichtungsgeschichte. Das ist keine Vernichtungsgeschichte, das ist eine Rettungsgeschichte. Das will dieser Text sagen. Darum ist es richtig, dass in dem Spielzeugpackung keine Ertrunkenen sind. Das ist schon absolut genauso richtig. So. Und trotzdem oder deshalb, obwohl dieser, ich würde sagen, wegen dieser langen Geschichtlichkeit, sind das heilige Texte. Warum? Ganz einfach, weil diese Texte Menschen heilig waren, heilig sind. Ich finde, das ist für mich die hilfreiche Frage. Wenn ich so Texte lese, wo ich denke, boah, was passiert denn hier? Die sind mir fremd. Dann frage ich mich, okay, aber warum ist dieser Text Menschen heilig geworden? Und dann finde ich viel leichter einen Zugang. Natürlich muss ich dann manchmal versuchen, durch die Augen dieser antiken Menschen zu schauen. Und manchmal ist das nicht schwierig, nicht einfach. Braucht man Zusatzinfos, Theologiestudium. Manchmal findet man auch gar nichts raus. Manches bleibt ja auch 2018 einfach verschlossen. Und du weißt nicht, ja, die Texte sind alt. Aber es hilft, sie wertzuschätzen. Und es hilft dir, und das möchte ich jetzt im zweiten Teil machen, tatsächlich den liebenden Gott, den Vater Jesu Christi in diesen Texten zu entdecken. Ich schließe jetzt den ersten Teil ab mit einer kleinen Zusammenfassung auf die Frage, wie können wir mit so gewalttätigen Texten des Alten und Neuen Testaments umgehen? 3 Punkte. Wie Gott ist, beantworten wir konsequent von Christus her. Texte, die ein anderes Gottesbild transportieren, die verstehen wir konsequent von Christus her. Und dann hilft dabei der wissenschaftliche Zugang zur Bibel, weil er verstehbar macht, wie Texte geworden sind und dass hier neben Gottes Rede auch menschliche Rede da rein sich mischt. Und das kann man nicht mehr ganz schön einfach trennen. So, jetzt seid ihr vielleicht schockiert und im zweiten Teil möchte ich euch jetzt wieder gewinnen, indem ich eine dieser Geschichten anschaue. Zugegeben, ich nehme jetzt nicht gerade die schwierigste. Es ist nicht die brutalste oder so. Aber es geht um Gewalt, es geht um Blutrache sogar. Gott ordnet in diesem Text Blutrache an. Also das ist ja dieses Blutrache, ne? Wenn du meiner Familie was angetan hast, dann werden wir deiner Familie 7-fach. So. Und Gott ist in diesem Text übrigens unfair. Es ist eine Geschichte, die zu den Höhepunkten der Bibel gehört. Also die willst du nicht missen, die will ich nicht missen in der Bibel, weil ich sage, da kommt Gewalt drin vor, ist nicht wichtig. Und man kann an der Geschichte auch sehr schön das Gewordensein des Textes erklären. Ich hoffe, ihr findet das gleich so spannend, wie ich das finde. Ihr könnt ein bisschen ein Gefühl für die Geschichtlichkeit bekommen und es leuchtet Gottes Wesen darin auf. Ich hoffe, es geht euch auch so. So, ich lese die jetzt nach und nach vor. Die Übersetzung ist seltsam, die ist absichtlich seltsam. Sie kommt von Klaus Westermann, ein Bibelwissenschaftler, und ich folge ihm in seinen Auslegungen. Ja, das ist nicht meine Idee hier. Und der übersetzt so ganz wörtlich, deswegen ist die holprig, aber sie hilft dann es hilft zu verstehen. Genesis 3 müsste das sein. Oder 4, wie auch immer. Jedenfalls Genesis, wo ein Kapitel gerade losgeht. Und der Mensch erkannte seine Frau Eva. Jetzt wisst ihr schon, wo wir sind. Und sie wurde schwanger und gebar den Kain. Und sie sagte, ich habe einen Mann gewonnen mit Jahwe. Und sie gebar noch einmal Abel, seinen Bruder. Abel wurde ein Kleinviehhirt und Kain wurde ein Ackerbauer. Also, Kain und Abel kennt ihr. Ihr merkt vielleicht, boom, wir sind voll in einer anderen Zeit. Mit einem Schlag sind wir jetzt in der Urgeschichte. Urgeschichte. Und Urgeschichte bedeutet immer, hier lesen wir nicht einfach von so einer kleinen Familie. Der eine hieß Adam, der andere hieß Eva und dann hatten sie 2 Söhne, Kain und Abel. So. Urgeschichte heißt immer, hier geht es um den Menschen. Ja, Adam wird er ist der Mensch, nicht einfach irgendeiner, das ist Adam, der Mensch. Du kannst so sagen, was du in der Urgeschichte liest, will immer sagen, was der erlebt, das erlebt der Mensch, das erleben wir, das kennen wir. Was der erlebt, erleben wir, was der kennt, kennen wir. So sind wir. Und jetzt bekommt dieser Adam und Eva einen Sohn und der heißt Kain. Man findet nicht mehr vernünftig raus, was dieser Name bedeutet. Wahrscheinlich bedeutet er ja was, man findet es nicht mehr raus. Gibt so ein paar Theorien, aber wichtig ist, um den geht es in der Geschichte. Es geht in der Geschichte nicht um Kain und Abel, es geht um Kain. Es geht um Kain und seinen Bruder. Denn Abel, das lest ihr jetzt da, ja, hier oben große Freude, Kain, ich habe einen Mann gewonnen, auch komisch formuliert, könnte ich jetzt drauf eingehen, mache ich nicht. Und dann, sie gebar noch einmal Abel, seinen Bruder. Also, der wird so dran gehängt und dessen Name, die Bedeutung kennt man und die heißt Nichtigkeit. Hauch, nichts. Abel ist, alles was man über den wissen muss, ist, er ist Kains Bruder, weiter nichts. Er wird geboren, um zu sterben. Er sagt in der ganzen Story nachher kein Wort. Das ist seine Rolle. Denn es geht um Kain. Das ist jetzt wie Adam der Prototyp. Also du kannst sagen, was Kain erlebt, das erlebe ich auch. Was in ihm abgeht, das ist typisch Mensch. Was der gleich tut, ihr wisst es ja wahrscheinlich schon, das passiert millionenfach in unserer Welt. Das ist, Urgeschichten sind, ist Grundgeschichten. Ja, diese Geschichte prägt heute noch unsere Welt. Und es ist die Geschichte von Rivalität und der Gewalt, die aus Rivalität entstehen kann. Es werden da noch die beiden Berufe genannt, Kleinvieh und Ackerbauer. Ist nicht so wichtig, aber man kann die Geschichtlichkeit schön zeigen. Das sind die Grundberufe der damaligen Welt. Die beiden können quasi gar nichts anderes sein. Und zwar jetzt nicht in der Zeit, als da diese Familie über den Globus lief, sondern in der Zeit, als dieser Text entstand. Da waren das die beiden Grundberufe. Kleinviehhirte und Ackerbauer. Ja, die beiden sind Prototypen hier. So. Spürt ihr vielleicht schon, jedes Wort in diesem Text ist wohl bedacht. Jetzt könnte man noch textanalytisch zeigen, ich weiß, das wird euch langweilen, dass es ab hier, dieser Teil, später dazu kam. Also, das macht man einfach, indem man sprachlich analysiert. Ist jetzt uninteressant, aber wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, stand da mal bis Vers 2, dann eine kurze Anmerkung darüber, dass diesen Brudermord gab, und dann geht es weiter, und Kain erkannte seine Frau, und die war schwanger und gebar den Henoch, und so weiter, und so weiter, und so weiter. So, das war eine kurze Anekdote, und die wird jetzt hier später, ab Vers 3, erweitert. Und das ist kein Nachteil, das ist, wenn man das erkennt, merkt man, jetzt kommt das Wichtige. Das ist jemandem sehr wichtig gewesen, was jetzt passiert. Okay, lesen wir weiter. Nach einiger Zeit brachte Kain Jahwe eine Gabe dar vom Ertrag des Ackers. Und auch Abel brachte dar von den Erstlingen seiner Herde und von ihren fetten Stücken. Und Jahwe sah Abel und sein Opfer an, Kain aber und sein Opfer sah er nicht an. Da erzürnte Kain sehr und senkte sein Gesicht. Also, beide opfern vom Ertrag ihrer Arbeit, der Bauer und der Kleinviehhirte. Warum? Weil der Ertrag der Arbeit Gottes Segen ist, so wird das verstanden. Und man gibt Gott etwas zurück, weil man wieder Segen möchte. So. Und jetzt kommt aber das, was ungerecht ist. Jetzt geschieht Unfairness. Ja? Jahwe sah Abel und sein Opfer an, Kain aber und sein Opfer sah er nicht an. So ist das Leben. Du arbeitest wie dein Bruder, aber er hat Glück. Ist unfair. Du gibst in der Kindererziehung genauso viel Mühe, aber das Kind deiner Freundin schläft durch, deins schreit im Supermarkt zusammen. Du bewirbst dich und ein anderer kriegt die Stelle, obwohl du eigentlich weißt, so, Ungerechtigkeit zwischen Rivalen, also zwischen Leuten, die auf einer Ebene sind, ja, Geschwister, aber ich meine das jetzt nicht im Blick nur auf Geschwister. Hier geschieht Unfairness. Und man hat natürlich in frommen Kreisen versucht, das zu erklären, weil Gott kann ja nicht unfair sein. Also sagte man, Kain hat was falsch gemacht. Also, so, ja. Dem sein Opfer war irgendwie nicht gut oder so. Nur das steht nicht da. Hier steht nicht, dass Kain was falsch gemacht hat und Abel hat was gut gemacht. Hier steht einfach, der eine wird bevorzugt, der andere wird zurückgesetzt. Und Kain ist der, um den es geht, also mit dem du dich identifizieren solltest. Das ist der, der zurückgesetzt wird. Der Autor will sagen, so ist das. Der Autor ist vielleicht schon falsch. Das war wahrscheinlich nicht einfach einer, ja. So, diese Geschichte will sagen, so ist das doch. Du gibst dein Bestes, aber beim anderen läuft es. Also immer mal wieder ist das so. Wo immer es Brüder gibt, wo immer es Schwestern gibt oder Kollegen gibt oder Nachbarn gibt oder benachbarte Völker gibt, ist das Zurückgesetztsein, das sich zurückgesetzt fühlen, Grund für Konflikt. Der Zweijährige, der die Schaufel bekommt, plötzlich will der andere Zweijährige auch die Schaufel. Warum? Weil der andere sie hat. Als keiner eine Schaufel hatte, waren beide glücklich. Also, aber wenn ich will, was du hast, dann ist irgendwann Krieg. Also, dass Gott hier unfair zu sein scheint, das sollten wir nicht irgendwie rauserklären. Wir sollten das im Text drin lassen. Denn Menschen, die diese Texte entwickelt und geliebt haben, die wussten das auch, dass das da drin steht. Ja? Das ist ehrlich. So fühlt sich das Leben doch an. Schau dich doch um. Findest du das fair, wie das in unserer Welt zugeht? Andersrum gesagt, findest du das fair, dass du in Würzburg geboren wirst und jemand anders, dein Bruder in Nordkorea? Ist das fair? Warum halten wir Kain für einen Fiesling und Abel für den netten Typen? Eigentlich sind das einfach zwei Brüder und der eine wird unfair behandelt. Fühlt sich so. Fühlt sich so. Und ihm wächst Neid. So, an den nächsten Sätzen kann man jetzt nochmal als Sprachwissenschaftler schön sehen, eigentlich unübersehbar sehen, dass der Text nach und nach entwickelt wurde. Jetzt beginnt das Gespräch zwischen Kain und Gott. Der ganze Text ist übrigens überwiegend ein Gespräch. Ja? Da sagte Jahwe zu Kain, warum bist du erzürnt und warum ist dein Gesicht gesenkt? Jetzt kommt ein Satz, der ist ganz komisch. Nicht wahr? Wenn du gut machst, ist erheben. Und wenn du nicht gut machst, zur Tür hin lagert die Sünde und auf dich geht ihre Gier, du aber sollst über sie herrschen. Also in neuen Übersetzungen, ja, schreibt man das nicht so dahin. Das ist jetzt halt so eine wissenschaftliche Übersetzung, die versucht es möglichst wortgetreu zu machen. Klingt komisch, der Text macht deutlich, dass im Hebräischen unübersehbar ist, dass der Text zusammengestückelt wurde, aus verschiedenen Textbausteinen. Das gibt auch im Hebräischen nicht eine flüssige Grammatik. Man versteht den Sinn ja schon, ne? Also Kain, du hast jetzt zwei Möglichkeiten, du kannst dich fürs Gute oder fürs Böse entscheiden, es kommt jetzt auf dich an. Aber an einer Stelle steht im Grundtext besonders was Seltsames. Wenn man es ganz genau übersetzt, dann steht hier, ein Lagernder zur Tür hin die Sünde. Ein Lagernder zur Tür hin die Sünde. Die größte Schwierigkeit, ein Lagernder ist maskulin. Ein Er lagert vor der Tür. Das Wort, das da steht, die Sünde, ist aber feminin. Das geht grammatisch nicht. So, ich will euch nicht langweilen. Hier sind Textbausteine zusammengekommen. Das ist unübersehbar. Hier lagerte ursprünglich wahrscheinlich mal was anderes, etwas Maskulines. Jetzt wird es spekulativ, wenn man sich fragt, was denn? Ja, aber da hat jemand später die Sünde da, weil das ist das, wovor, das ist auch richtig, ne? Das ist das, was auf ihn lauert, Kain. So. Aber der Text ist geworden, das will ich zeigen. Okay, jetzt Vers 8, da ist wieder was Interessantes. Und Kain sagte zu seinem Bruder Abel, und als sie auf dem Felde waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und erschlug ihn. Also da ist einfach etwas verschwunden. Macht man natürlich in deutschen Übersetzungen nicht mehr so. Da sagt man, geh mit mir aufs Feld oder er sprach ihn an und dann ging sie aufs Feld. Oder, so, aber eigentlich, da fehlt was, fehlt einfach. Also der Text ist geworden. Jetzt aber das inhaltlich wieder Wichtige. Die sind kurz und knapp auf dem Feld und ganz kurz und knapp passiert der eigentliche Mord. Da ist überhaupt nichts Emotionales, es wird nicht ausgeschmückt, es wird nicht irgendwie erklärt, dass die beiden kämpften oder was in dem Kain vorging. Es wird einfach kurz und knapp erklärt, denn der Text will nicht davon reden, wie diese zwei ihren Konflikt hatten, sondern er will sagen, so passiert das. Ja, Rivalität, Neid und dann manchmal Gewalt und plötzlich passiert es. Das, was oft passiert, wenn der eine haben will, was der andere will. Wenn der eine benachteiligt wird und Hass entsteht. Und schon, zack, geht das Gespräch zwischen Kain und Jahwe weiter. Und jetzt komme ich zu dem, weshalb ich diesen Text unbedingt, auch wenn es heute, wenn ich meine Predigtzeit überschreite, ich den unbedingt bringen wollte, weil jetzt wird es richtig schön oder berührend. Vers 9, textkritisch erstmal wieder, und er sagte, was hast du getan? Hier, das ist parallel gestaltet zur Geschichte mit Adam und Eva. Da haben die auch von der Frucht gegessen, ne? Und dann passiert als erstes eine Frage von Gott. Adam, wo bist du? Ne? Hier parallel gestaltet auch wieder eine Frage. Aber diese Frage jetzt, was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir vom Ackerboden her. Wo ist dein Bruder? Wo ist dein Bruder? Was hast du getan? Also, Gott weiß, was er getan hat. Oder wo der Bruder ist. Ja? Ich weiß gar nicht genau, warum das hier jetzt genauso übersetzt ist. Ich glaube, das kann man auch mit, oder habe ich hier was weggelassen? Also diese Frage nach dem Wo. Ah, ich denke gerade, wo steht das eigentlich? Da. Und Jahwe sagte zu Kain, wo ist dein Bruder? Ja, genau, und das ist ja auch noch wichtig. Und er sagte, ich weiß es nicht, bin ich der Hüter meines Bruders. Also dieses Wo ist dein Bruder Abel? Wenn man sich sagt, warum fragt Gott das, weiß er das nicht, dann komme ich nicht weit. Ja? Jeder weiß das, wir wissen das auch. Wenn du aber diesen Text jetzt mit Christus als hermeneutischem Schlüssel hörst, wenn du hier den Vater Jesu Christi fragen hörst, Kain, wo ist dein Bruder? Wenn du dich selbst mit Kain identifizierst, dann kannst du hier hören, wie Gott uns fragt, sag mal, wo sind eure Brüder? Da müssten ein paar Brüder und Schwestern bei euch an den Grenzen angekommen sind. Die haben sich nämlich aufgemacht, weil sie geflohen sind. Wo sind die eigentlich, diese Brüder, eure Brüder? paar namenlose Leute, paar Abels, so, ja, die haben sich übers Meer aufgemacht. Wo sind die? Hier hörst du den Vater Jesu Christi fragen, der Jesus Christus, der selbst durch diese Welt lief und nach diesen Leuten fragte, die vergessen sind, die keinen Namen haben, die keine Rolle spielen, die in der Geschichte nur so eine Nebenrolle spielen. Wo ist dein Bruder? Und jetzt sagt er, ich weiß es nicht, bin ich der Hüter meines Bruders? Kann er nicht für sich selber sorgen? Ich höre da irgendwie uns selber, die wir hier sitzen und sagen, naja gut, also können wir jetzt da was machen? Soll ich ständig auf meinen Bruder aufpassen? So, und jetzt kommt dieser Vers, wegen dem ich ihn ausgewählt habe. Der ist so traurig und gleichzeitig so schön. Der kann dir Hoffnung machen für die nächsten 10 Jahre. Und er sagte, also Gott, was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir vom Ackerboden her. Also dieser Satz kann dir Hoffnung machen für Syrien, für Trump, für Meeresverschmutzung, fürs Mittelmeer, wo Leute ertrinken, für Börsenspekulanten. Was hast du getan? Gott schreit entsetzt auf. Gott schreit entsetzt. Gott klagt. Gott klagt an. Du hörst hier zornigen Schmerz. Was hast du getan? Und dann das Blut deines Bruders schreit zu mir. Also, wenn Gott das Blut der Ermordeten schreien hört, wenn das nicht nur damals so irgendeine kleine Geschichte, sondern wenn das unsere Geschichte ist, Gott hört das Blut Ermordeter schreien. Wenn Gott die hört, deren Name sagt, dass sie nichts sind, ja? Außer, dass man sie beseitigt hat, spielen sie keine Rolle. Aber deren Blut hört Gott schreien. Was sagt das eigentlich über Gott? Was sagt das über uns? Was sagt das über unsere Welt? Dann heißt das, es gibt keine vergessenen Opfer. Es gibt keine vergessenen Opfer. Gott hört deren ihr Blut schreien. Es gibt keinen perfekten Mord dann übrigens auch. Auf eine gewisse Weise ist jeder Mensch geschützt. Wenn Gott Blut schreien hört, das Blut vom Ackerboden auf den Schlachtfeldern oder eben vom Meeresgrund oder von wo auch immer, was hat Gott dann eigentlich im Ohr den ganzen Tag? Aber dann gibt das Hoffnung für unsere Welt, finde ich. Gott ist einer, der hört das Blut schreien. Für den sind Beseitigte nicht einfach stumm und weg. Der hört die noch, der hört die noch. Und das ist der Vater Jesu Christi, oder? Wer soll das sonst sein? Mir würde der fehlen, wenn ich diesen Text einfach nicht ernst nehme, nur weil er halt irgendwie Gewalt in sich trägt. So, jetzt mache ich es kurz und komme zum Schluss. Es folgt der Fluch, kein wird vom Ackerboden vertrieben. Jetzt sind wir doch, wir sind noch da. So wie Adam und Eva vorher auch, ne? Weniger Strafe als viel mehr Folge, aber gut. Und jetzt klagt Kain seinerseits, ja, das müssen wir nochmal angucken. Kain sagte zu Jahwe, zu schwer ist meine Strafe zu tragen. Siehe, du hast mich jetzt vom Ackerboden vertrieben und vor dir muss ich mich verstecken. Und ich muss unstet und flüchtig sein im Lande. Jeder, der mich trifft, kann mich töten. Ausgestoßen aus der Gemeinschaft, ja, eine gejagte, gehetzte Existenz. Der Mann wird zum Leben verurteilt, zu so einem Leben, sozusagen. Und jetzt hört ihr wieder den Vater Jesu Christi hier sprechen, wie der den Schrei des Täters auch hört. Der hört den Schrei des Täters auch. Jahwe sagte zu ihm, nicht so. Nicht so. Jeder, der Kain tötet, das soll 7-fach gerecht werden. Und Jahwe setzte dem Kain ein Zeichen, damit ihn nicht jeder töte, der ihn träfe. Also nicht so. Not in my name. Nicht in meinem Namen. Niemand soll dich töten. Wer das tut, der muss mit 7-facher Rache rechnen. Also, Gott würde Kains Blut auch schreien hören. Jetzt kann man hier fragen, oh, das ist aber Blutrache. Ist Gott so? Findet er Blutrache gut oder wie? Ist er Befürworter der Blutrache? Wenn einer keinen Tod schlägt, dann so im Fach und so. Ist Gott so? Muss Gott uns vor so einem Gott, Jesus uns vor so einem Gott retten, der eigentlich für Blutrache wäre? Oder erkennen wir, dass dieser Text in einem Kontext entsteht, in dem Blutrache, für uns natürlich völlig fremd, aber nicht den Zweck hat, andere umzubringen, sondern Opfer zu schützen? Was ist der Sinn damals gewesen? Der Sinn hier ist Schutz eines Lebens. Der Sinn hier ist Schutz eines schuldigen Lebens. Blutrache ist keine Option, auch für Jesus von Nazareth nicht und für uns nicht. Hier wird ein Mörder vor grenzenloser Rache geschützt. Und das kann man fast Gnade nennen. Und Kain ging vom Angesicht Jahwes fort und wohnte im Land Not, östlich von Eden. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.